Schwangerschaftsabbrüche sind vor allem wegen rechtlicher Missstände momentan viel diskutiert. Diese Diskussionen passieren jedoch oft auf einer abstrakten Ebene. Für viele ist der Vorgang des Eingriffs ein Mysterium. Und auch, womit Betroffene konfrontiert sind, welche Probleme sich konkret ergeben und woher diese Probleme rühren, wird selten thematisiert. Kiki hatte 2 Abbrüche durchführen lassen und schlüsselt uns zunächst auf, wie der Vorgang eines Schwangerschaftsabbruchs abläuft. Sie hatte bei ihrem ersten Abbruch einen Test gemacht und ist dann zur Gynäkologin gegangen.
Dann ist man im Zweifel emotional oder geschockt oder wie auch immer. Und dann entsteht halt ein Gespräch mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt, zu erfragen im Zweifel, wie es zu der Schwangerschaft gekommen ist, die gewollt ist, ungewollt ist, ob eine Entscheidung besteht oder nicht. Je nachdem wäre dann der weitere Weg, also ich kann ja nur dafür sprechen, wie man sich für einen Abbruch entscheidet, sich mit einer Beratungsstelle in Kontakt zu setzen, mit einer Schwangerschaftskonfliktberatung oder, es sind verschiedene Institutionen, teilweise nennt sich dann so Einrichtungen, wo die stattfinden, auch Familienplanungszentrum.
Das Familienplanungszentrum ist meist eine Einrichtung wie Pro Familia von staatlichen Trägern, wo die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung gemacht wird. Bei Kiki war das so.
Dadurch, dass ich das 2-mal gemacht habe, sind es ja auch unterschiedliche Erfahrungen auf jeden Fall. Einmal war ich im Familienplanungszentrum, im Wartezimmer, waren dann auch relativ viele Kinder, das war für mich so ein bisschen, und halt auch schwangere Eltern. Und das war für mich teilweise so ein bisschen schwierig, wenn man da jetzt gerade sitzt und weiß, also einfach so diese Konfrontation mit, gerade sind hier Leute, die sich mit ihrer Familienplanung auseinandersetzen und ich bin da, um eben dies auf jeden Fall nicht zu tun. Also das ist das eine, dass man eben zu einer Beratung geht, das ist auch notwendig, das muss vorgezeigt werden in der Klinik oder bei dem Arzt, der den Abbruch durchführt. Aber da kriegt man halt einen Zettel, also eine Bescheinigung, dass das stattgefunden hat.
Der Eingriff wird nicht automatisch bezahlt. Daher muss zusätzlich zur Beratung auch ein Gespräch bei der Krankenkasse stattfinden.
Dann geht es um so ein Kostenerstattungsverfahren. Also das heißt, ob die OP übernommen wird oder nicht. Oder auch der medikamentöse Abbruch. Also beides kann übernommen werden. Das hängt dann vom Gehalt ab, wie viel man so verdient. Also ich glaube, so bei 1,3, 1,4 netto muss man die OP selber zahlen. Das sind in der Regel so 450 Euro.
Wenn der Eingriff medizinisch notwendig ist oder durch eine Straftat verschuldet ist, werden die Kosten meistens komplett übernommen. Kiki hat sich bei ihren Abbrüchen für operative Eingriffe entschieden, in einer gynäkologischen Klinik.
Bei mir war es so, dass ich da hingefahren wurde. Ich durfte auf jeden Fall vorher eine Weile nichts essen und trinken, weil ich eine Vollnarkose hatte, also das ist üblich. Das ist aber so eine kurze Vollnarkose, das ist jetzt nicht super lang. Ich glaube, der Eingriff geht eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Und danach bin ich auch relativ fix wieder aufgewacht. Und das erste Mal war noch vor Covid und das zweite Mal war in der Zeit von Covid. Das heißt, dann durfte auch keine Begleitperson vor Ort sein. Normalerweise ist es so, dass eine Begleitperson mitkommt und dann eben auch beim Aufwachen dabei sein kann. Jetzt war es so, dass ich die Begleitperson quasi vor der Tür warten musste, weil du halt auf 24 Stunden kein Auto fahren darfst und so wegen der Narkose. Also ich bin in dem zweiten Fall dann irgendwie alleine aufgewacht, aber in einem einzelnen Zimmer zumindest.
Alternativ zum operativen Eingriff gibt es den medikamentösen Eingriff. Doch dieser wird meist nicht angeboten. Jana Meffert ist eine Gynäkologin, die Abbrüche selbst vornimmt. Sie beobachtet einen Überhang an operativen Eingriffen und erklärt dies so.
Also die medikamentöse Methode ist in Deutschland deutlich weniger verbreitet als in anderen europäischen Ländern. Also als Beispiel kann man immer gut die Schweiz nehmen, weil da ist die medikamentöse Methode gleichzeitig zugelassen worden. Das war 1999 und da ist der Anteil mittlerweile bei 75% gegenüber eben ungefähr 25% operativ. In manchen anderen europäischen Ländern liegt das noch höher. In Deutschland liegen wir jetzt bei 30%. Und das ist sehr, sehr regional unterschiedlich. In Berlin gibt es 50% Anteil von medikamentös und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel 7,5%. Das ist ja nicht so zu erklären, weil die Berlinerinnen diese Methode besser finden oder andere Bedürfnisse haben, sondern einfach, weil die Möglichkeit eher besteht, weil das Angebot größer ist und die Wahlmöglichkeit besteht. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass für Frauen das sehr, sehr wichtig ist zu wählen, welche Methode, dass sie immer mit der gewählten Methode sehr, sehr zufrieden sind, aber dass eben diese Wahlmöglichkeit wichtig ist, gerade in so einem Kontext, wo eben ganz viele andere Sachen nicht selbst entschieden werden konnten. Also viele Frauen haben eben im Rahmen einer ungewollten Schwangerschaft das Gefühl, sie müssen viel, sie dürfen nicht so. Und wenn man dann eben die Wahlmöglichkeit, also genau die beiden Methoden erklärt und die dann wählen dürfen, dann ist das häufig ein sehr, sehr entlastendes Moment. Das bedeutet, also es gibt riesen regionale Unterschiede und deswegen ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass in vielen Bundesländern viel, 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 viel mehr ungewollt Schwangere sich für die medikamentöse Methode entscheiden würden. Und wenn man das mal in Zahlen ungefähr sagt, also wenn wir überlegen, 50% in Berlin, in anderen Ländern noch mehr, im Bundesdurchschnitt 30, dann ist das sind das mindestens 20%. Und das sind 20.000 Frauen im Jahr, die eben medikamentös eigentlich wollen würden, aber die Möglichkeit nicht haben und deswegen operiert werden. Das sind meiner Meinung nach 20.000 zu viel.
Auch wenn Kiki eher schlechte Erfahrungen mit ihren Eingriffen gemacht hat, hatte sie das Glück, in ihrer Nähe Zugang zu Praxen zu haben, die Abbrüche vornehmen. Jana Meffert ist Gynäkologin und engagiert sich politisch zur Thematik der Schwangerschaftsabbrüche. Sie sieht eine Unterversorgung und große regionale Unterschiede in der Versorgung.
Also in Berlin sind sie als ungewollt schwangere Person einfach gut versorgt. Da bekommen sie ganz schnell einen Termin erstmal in einer Beratungsstelle. Da gibt es einfach viele und ganz zeitnah. Und sie bekommen auch schnell eine Nummer für eine Praxis, die sowohl die medikamentöse als auch die operative Methode anbietet. Wenn sie jetzt aber eben zum Beispiel in Bayern auf dem Land sind, dann sieht das völlig anders aus. Dann sind erstens die Beratungsstellen ein bisschen weiter auseinander. Da kann es auch eher sein, dass es da schon eine erste Zeitverzögerung gibt. Und das Zweite ist eben, dass sie dann von den Beratungsstellen eine Liste bekommen von Einrichtungen, die Abbrüche anbieten. Und dann kann es einmal sein, dass da zum Beispiel für die medikamentöse gar niemand draufsteht oder erst in 200 Kilometer Entfernung. Und was ihnen auch passieren kann, ist, dass sie bei den Praxen anrufen und dann die Informationen alt sind. Das heißt, da hat vielleicht schon eine jüngere Kollegin eben die Praxis übernommen und dann macht die Praxis gar keine Abbrüche mehr oder die haben keinen Termin oder. Insofern ist das wirklich sehr, sehr regional unterschiedlich.
Auch Kiki hat in den Prozessen ihrer Abbrüche den Versorgungsnotstand gespürt.
Ich habe mich auf jeden Fall abgefertigt gefühlt. Ich glaube, da habe ich halt auch nochmal bei den beiden Abbrüchen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber gerade auch jetzt nochmal im Corona-Kontext, also ich meine, man kennt es ja aus verschiedensten Arztpraxen oder Kliniken, dass die Leute einfach in Eile sind, viel zu tun haben und da nicht viel Raum ist für warme Worte oder sensible Erklärungen oder Nachfragen, sondern ist alles halt sehr routiniert ist so, ne, für die Leute und vielleicht dann teilweise, hatte ich das Gefühl, gerade nicht bedacht werden kann oder bedacht wird, was es gerade vielleicht für die andere Person ist, die jetzt den Abbruch durchführt. Also ich habe mich teilweise auf jeden Fall abgefertigt gefühlt oder als wäre ich jetzt da mit einer Grippe oder so halt.
Doch woran liegt dieser Notstand? Werden die ÄrztInnen nicht dazu ausgebildet, diese OP durchzuführen? Jana Meffert sieht das nicht als Ursache.
Das muss man so ein bisschen weiterfassen tatsächlich, weil wir als Gynäkologin in der Facharztausbildung auf jeden Fall die operative Behandlung einer Fehlgeburt lernen. Also die Absaugung im besten Fall. Teilweise haben Krankenhäuser auch nur, diese machen auch nur so die sogenannte Ausschabung. Aber dass wir operativ einen Uterus eben entleeren bei einer gestörten Frühschwangerschaft, das lernen wir alle. Und letztendlich ist das technisch sozusagen eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden nicht anders. Bei der medikamentösen Methode sieht das ein bisschen anders aus. Die medikamentöse Methode wird in den Kliniken ganz, ganz, ganz selten gelehrt, auch eben bei den Fehlgeburten nicht. Und deswegen können viele Fachärzte eben die medikamentöse Methode nicht. Und dazu kommt natürlich, dass eine ungewollte Schwangerschaft auch immer noch eine andere Beratung erfordert als jetzt bei einer gestörten Frühschwangerschaft. Also es ist ein ganz anderer Komplex, obwohl eben die medizinische Versorgung oder Therapie genau dieselbe ist oder fast dieselbe ist.
Wenn jede Gynäkologin es kann, warum werden es dann immer weniger Praxen? Die Frauenärztin aus Berlin sieht auch ein demografisches Phänomen hinter dem Verschwinden der Praxen.
Und das liegt daran, dass es einfach viele, viele ältere KollegInnen gibt, die noch sozialisiert sind in einer Zeit in den 70ern, wo eben Schwangerschaftsabbrüche unsicher durchgeführt worden sind, weil sie illegal waren und auch eben nicht nur rechtswidrig, so wie das jetzt ist, aber straffrei, sondern wirklich illegal. Und es gab eben keine legale Möglichkeit. Und diese KollegInnen haben eben erlebt, dass Frauen mit schweren Blutungen, mit Infektionen in die Kliniken kamen und teilweise gestorben sind. Und das hat meine Generation einfach, ich bin 45, nicht mehr erlebt. Und dadurch ist, glaube ich, in dieser mittleren Generation ist die Dringlichkeit so ein bisschen verloren gegangen. Und diese mittlere Generation, die übernimmt jetzt die Praxis von den Älteren, die das so stark miterlebt haben und sich eben damals unter diesem Eindruck natürlich auch dann entschieden haben, es jetzt auch anzubieten und machen es nicht weiter, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie die Dringlichkeit nicht so sehen und weil es in dieser Gesellschaft, die wir haben, bequemer ist als Frauenärztin, keine Abbrüche durchzuführen, als sie durchzuführen. Also es gibt einen gewissen Rechtfertigungsdruck, wenn man Abbrüche anbietet und es gibt eigentlich eher eine Akzeptanz, wenn es nicht getan wird.
Diesen Rechtfertigungsdruck hat auch Kiki verspürt, wenn sie sich ÄrztInnen und Beratungsstellen anvertrauen musste.
Ich habe immer gefragt, wie ich denn verhütet habe, dann habe ich das geschildert und dann wurde ich schon teilweise eben mir so begegnet, dass es in Frage gestellt wurde, dass ich mit Kondom verhütet habe, also dass ich überhaupt verhütet habe, dass ich die Pille danach genommen habe. Und dann halt auch so, ja, also ein zweites Mal ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein Problem, ne? Und dann irgendwann, also es ist halt keine Verhütungsmethode abzutreiben, so, weil, was auch ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, ist, dass dabei Gewebe verletzt werden kann. Und natürlich kann es zu einer Unfruchtbarkeit oder anderen Konsequenzen führen, aber gut. Dann habe ich eben immer wieder betont, dass ich jetzt auch gerade gerne nicht schwanger wäre und mir gewünscht hätte, dass die Verhütung ausgereicht hätte.
Kiki hat vermehrt solche Unterstellungen entgegengebracht bekommen. Wie ist es, als Frauenärztin Abbrüche vorzunehmen? Jana Meffert berichtet, ob sie auf der anderen Seite auch von dem Stigma betroffen ist.
Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen natürlich darauf an, mit welcher Gruppe von Kolleginnen man spricht. Also ich habe das große Glück natürlich, dass ich in Berlin wohne und arbeite und auch in meinem Freundeskreis eben Abtreibung nicht auf so ablehnende Meinungen stoßen so stark. Und dadurch erfahre ich jetzt als Ärztin eigentlich in den Kreisen, in denen ich mich meistens bewege, eher Anerkennung dafür. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich weiß aber auch, dass das eben anderen Kollegen nicht so geht. Zum Beispiel habe ich Berichte von KollegInnen aus Bayern, die eben sagen, bei ihnen ist das überhaupt nicht so. Und wenn sie das machen mit den Abbrüchen, dann würden sie schon auch gucken, wem sie das erzählen und im Kollegenkreis eben doch nicht so gerne oder auf den gynäkologischen Stammtischen, an denen man so sitzt, dann wird das eben eher nicht so erzählt. Also insofern ist das wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Es gibt viele Stellen, an denen in Sachen Schwangerschaftsabbruch Verbesserungen nötig sind. Die betroffene Kiki hat besonders die fehlende Sensibilität und den falschen Fokus bei Beratungen kritisiert. Das ging so weit, dass Kiki aus Scham seit ihrem letzten Eingriff vor einigen Monaten nicht mehr zur Frauenärztin ging.
Außerdem glaube ich jetzt so, auch nach dem zweiten Abbruch ist es schon so, dass ich mich schon auch dann schämen würde. Jetzt, also ich habe jetzt gerade sowieso keine feste Frauenärztin, weil die beiden, die ich kenne, da will ich nicht mehr hin. Dass, wenn ich denen dann die Geschichte erzähle, dass ich schon zwei Abbrüche hatte und eigentlich jetzt mal geguckt werden müsste, ob alles in Ordnung ist, dann bräuchte ich da, glaube ich, schon eine sehr sensible Person oder eine Person, wo ich mir sicher sein kann, dass die mich halt deswegen nicht verurteilt. Und das ist mitunter auch sehr schwer zu finden, weil es jetzt nicht so viele Gynäkologinnen gibt, beziehungsweise zu wenig scheinbar, weil die Wartezeiten ja immer sehr lang sind und die gut oder vielleicht feministisch geprägt sind, nehmen nicht mal mehr Leute auf Warteliste jetzt in meiner Stadt, wo ich angefragt habe auf jeden Fall. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine weitere Hürde.
Kiki spürt also eine Scham, die sie eigentlich nicht spüren will, weil sie hinter ihren Entscheidungen zu den Abbrüchen steht.
Und was ich einfach so krass finde an dieser ganzen Erfahrung oder an den Erfahrungen, ist, dass ich mich selber halt eigentlich überhaupt nicht dafür schäme, so, sondern voll hinter der Entscheidung stehe, aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und dann die Erfahrungen in den Kliniken und in den gynäkologischen Praxen und auch bei der Krankenkasse mich einfach irgendwie so in meinen Kopf gedrungen sind, dass ich da halt mit diesen Leuten nicht mehr interagieren kann, so einfach, ne? Obwohl ich nicht finde, dass ich etwas falsch gemacht habe.
Wie kann es sein, dass die, die eigentlich die notwendige Sensibilität haben müssten, so starke Defizite haben? Was wird dahingehend getan momentan? Jana Meffert, die selbst Projekte in Berlin rund um Abbrüche initiiert hat, will auch daran arbeiten.
Also, ich sag mal, wir sind ziemlich dran. Also ich mit Kolleginnen machen wir Fortbildung. Wir sind jetzt auch eben, wir bemühen uns wahnsinnig, dass wir eben auch auf die Kongresse der gynäkologischen Fachgesellschaften kommen und so. Wir versuchen unser Bestes, sage ich mal. Aber es ist mühsam und es ist eben nicht so, dass man unbedingt angefragt wird, sondern man muss sich ziemlich dann eben ja selber bemühen, das anbieten und darauf hoffen, dass dann eben so eine Fachgesellschaft sagt, okay, die dürfen jetzt auch mal ein Seminar geben. Also es ist einfach, das ist da total schwierig weiterzukommen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, wir sind da auf einem nicht so schlechten Weg.
Jana Meffert hat für die Aufklärung zu Schwangerschaftsabbrüchen mit anderen die Plattform Mehr als du denkst, weniger als du denkst geschaffen. Hier wird mit Vorurteilen und Mythen zu Abbrüchen aufgeräumt. Auch hat Jana Meffert zusammen mit KollegInnen an der praktischen Umsetzung und rechtlichen Absicherung von Abbrüchen zu Hause gearbeitet, sodass dies mittlerweile möglich ist. Ein weiterer Punkt, an dem man ansetzen kann, sind die Männer und Menschen mit Penis, die an der Schwangerschaft beteiligt sind. Kiki findet, dass sie bereits beim Sex größere Verantwortung übernehmen müssen.
Für mich ganz, ganz toll wäre einfach, wenn Typen sich grundsätzlich damit auseinandersetzen. Ich meine, wir alle wissen, dass viele Leute Eltern werden können und alle Leute, die Eltern werden können, auch ungewollt, sollten sich, finde ich, damit auseinandersetzen, wie sie damit umgehen wollen. So, weil es kann immer unerwartet kommen und es ist für alle Beteiligten dann, glaube ich, leichter in dem Prozess, der ja auch manchmal ein Schock sein kann, wo du in der Regel, weil du ja nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche abbrechen kannst in Deutschland, wo du relativ schnell entscheiden musst und nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr überlegen kannst, sondern halt ein paar Wochen. Und ja, sich auch moralisch damit eben auseinanderzusetzen, wie steht man dazu und wie geht man damit um, wenn man auf jeden Fall kein Kind möchte. Das bedeutet dann vielleicht auch eine Vasektomie durchführen zu lassen, immer ein Kondom zu benutzen, nicht zu versuchen, die Nutzung eines Kondoms zu umgehen oder zu sagen, dass man rechtzeitig rauszieht, weil man alles gut unter Kontrolle hat. Das funktioniert nämlich so auch nicht. Es geht leider sehr oft schief und führt dann auch oft zu ungewollten Schwangerschaften.
Und auch, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, wünscht sich Kiki von potenziellen Partnern, dass sie ihren Platz in dem Ganzen erkennen.
Auf jeden Fall unterstützen, aber auch einfach aushalten in der Situation. Also sich nicht so in den Vordergrund drängen. Klar, ich verstehe es. Es ist für beide eine emotionale Situation. Und gerade, glaube ich, wenn es in den Abwägungsprozess kommt, und Leute überlegen, wollen wir Eltern werden in 9 Monaten so oder nicht, dann ist es natürlich für beide eine emotionale Situation. Aber letztlich ist es im gegebenen System eben so, dass sehr viel von der Arbeit an Frauen hängen bleibt. Als allererstes ja die Schwangerschaft. Und ich glaube, einfach ja, die schwangere Person darin bestärken, was sie möchte. So, das finde ich schon mal wichtig.
Wegen der schlechten Erfahrungen, die Kiki und ihre Freundinnen und Bekannten gemacht haben, haben sie beschlossen, eine Gruppe zu gründen, um sich darüber auszutauschen.
Ja, also betroffenen Freundinnen und mir ist immer wieder in Gesprächen bewusst geworden, dass es eben teilweise schwierig ist, gute AnsprechpartnerInnen zu finden, die auf eine Art und Weise ExpertInnen sind. Also sei es jetzt Schwangerschaftskonfliktberatung oder Frauenärztinnen oder so. Es fehlt einfach an, ja, vielleicht Austausch mit Betroffenen oder Beratungsangeboten, die voll niedrigschwellig sind und wo man vielleicht einfach mal Fragen stellen kann, die man vielleicht andere Personen nicht fragen würde. Und natürlich ist der Schwangerschaftsabbruch immer noch ziemlich tabuisiert und mitunter verpönt, sodass es auch, wenn man nicht gerade im Bekanntenkreis ebenfalls Betroffene hat, teilweise steht man damit auch einfach relativ alleine da und hat eben nicht den Austausch, um zu sagen, wie man sich damit gefühlt hat und so weiter. Und das kann ja der Verarbeitung auf jeden Fall dienlich sein teilweise.
Was die Gruppe konkret macht, ist offen. Wichtig ist für Kiki und ihre Mitstreiterinnen erstmal, dass ein Raum für offenen Austausch geschaffen wird.
Das wäre eine Idee, dass die halt erstmal als ein Austauschraum besteht, aus sich verschiedene Arbeitsgruppen ergeben können, aber auch ein Raum einfach für so eine Art Selbsthilfe oder was ich voll cool fände, zum Beispiel wäre eine Anlaufstelle für Leute, die gerade schwanger sind und vielleicht einen Abbruch machen wollen oder vielleicht auch nicht. Einfach, dass da nochmal Fragen gestellt werden können oder die halt einfach mit anderen Betroffenen in Austausch gehen könnten. Ich glaube, da gibt es ja ganz viele Optionen, sei es auf einer politischen Ebene oder auf einer individuellen Ebene, was man machen könnte. Und ja, dafür fände ich es auf jeden Fall voll schön, wenn sich ein paar Betroffene zusammentun oder zusammenfinden und wir, ja, was für uns tun können und aber auch für zukünftig Betroffene oder den gesellschaftlichen Stand und die Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.